Es muss auch eine Wachstumsperspektive
sein. Mhm. Und wenn die da ist, dann kann man auch in eine österreichische und deutsche Post investieren. Wenn sie nicht so vorhanden ist, dann muss man wirklich nochmal genau durchrechnen. Macht die Ausschüttungshöhe allein bei null Wachstum Sinn im Portfolio, dass man das dazu nimmt oder nicht? Da muss schon extrem billig sein.
Die Geldmeisterin. Die Wochenshow. Mit Julia Kistner. Warum sollte man ausgerechnet jetzt in Dividendenaktien investieren, wenn doch Wachstumsaktien noch die großen Kursraketen sind und gerade Tech-Werte noch nicht als fleißige Dividendenzahler gelten? Wie viel Geld benötige ich später, um meinen Lebensstandard zu halten? Und was sind die Megatrends in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Dazu habe ich Tilman Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management zu Gast. Doch zuvor noch zum Megadeal der Woche. Der australische Bergbauriese BHP will für umgerechnet 36,3 Milliarden Euro seinen größten Herausforderer, den südafrikanisch-britischen Konzern Anglo American, übernehmen. Das wäre der größte Deal in der Branche seit dem Erwerb von Xstrata durch Glencore 2013. Vieles spricht aus Sicht von BHP zumindest für die Übernahme. Erstens, damit könnte der größte Kupferkonzern der Welt entstehen und BHP sein Sortiment an Rohstoffen ausbauen, die für die Energiewende benötigt werden und sehr gefragt sind. Zweitens, BHP muss kein Cash in die Hand nehmen, sondern würde den Deal alleinig mit seinen eigenen Aktien finanzieren. Drittens, Anglo American gibt es um ein Drittel günstiger als noch vor 12 Monaten aufgrund eines Gewinneinbruchs um 94% im Vorjahr. Und last but not least wird eine weitere Konzentration bei Kupfer am Weltmarkt die Preise für das strategisch wichtige Industriemetall noch weiter in die Höhe treiben. Der Kupferpreis ist seit Jahresbeginn um 15% auf 9.659 US-Dollar geklettert. Reibungslos wird das Ganze allerdings nicht über die Bühne gehen. Erstens, weil wohl vor allem China, das aktuell weltweit am meisten Kupfer fördert, eine Kartellklage einreichen wird. Zweitens, auch Südafrika wird nicht sehr glücklich sein, wenn der Platzhirsch Anglo American vor dem Deal noch seine südafrikanischen Platin- und Eisenerzminen abspalten wird, was deren Position schwächt. Drittens, auch die Konkurrenz wird aufschreien. Rohstoffriese Glencore hat seit Bekanntgabe des möglichen Mergers gleich 1% verloren. Die zuvor gebeutelte Anglo American Aktie hat hingegen sofort um 15% zugelegt. Wie das meist so ist, profitiert bei Übernahmengerüchten vor allem der Übernahmekandidat, während die Aktie des Käufers, in dem Fall BHP, um über 3,4% verlor. BHP hat jetzt laut britischem Übernahmegesetz bis zum 22. Mai noch Zeit, ein konkretes Angebot zu stellen. Und Anglo American prüft es gerade. Im Vorjahr hat sich BHP schon das australische Kupfer- und Goldbergbauunternehmen OZ Minerals für 6,34 Milliarden US-Dollar einverleibt. Die mögliche Megafusion ist gefundenes Fressen für Trader, die jetzt mit einem Hebel auf steigende Kurse bei Anglo American setzen. Langfristanleger, so wie ich, müssen hingegen bei M&As in einer ohne dies sehr volatilen Branche nicht unbedingt dabei sein. Persönlich habe ich mir einen geringfügigen Rohstoffanteil in meinem Langfristportfolio über Minenaktien über die Jahre aufgebaut. Um zu diversifizieren, kann man natürlich auch in einen Minenaktienfonds oder ETF investieren. Wobei aktuell diese Branche schon sehr gut gelaufen ist und auch schon viele Investoren ihre Tech gegen Rohstoffaktien eingetauscht haben. Ich finde daher, dass man jetzt bei den Minenaktien durchaus auf bessere Einstiegsmöglichkeiten warten kann oder zumindest über Ansparmodelle sukzessive erst Anteile erwirbt. Zur Sicherheit Dividenden. Auch wenn aus den Magnificent Seven inzwischen die Fabulous Four geworden sind, würde ich Tech nicht sofort durch Rohstoffaktien ersetzen, wie ich schon gesagt habe. Zu den fabelhaften Vier zählen übrigens Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta. Aus der Hitliste rausgefallen sind nach schlechten Quartalszahlen und Kursrücksetzern Apple, Nvidia und Tesla. Was für eine Tal- und dann auch gleich wieder Bergfahrt in dieser Woche. Von Montag bis Donnerstag haben die glorreichen Sieben zusammen 1 Billion an Börsenwert verloren, um dann allein am Freitag wieder einen kollektiven Kursanstieg von 654 Milliarden US-Dollar zu verbuchen. Wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten überzeugen konnten aber vor allem zwei Tech-Werte, die ich zum Glück beide auch mein eigen nennen darf. Microsoft legte nach guten Zahlen im Cloud- und Softwarebereich dank KI-Erfolge um 2% gleich zu. Google-Mutter Alphabet schlug alle Analystenerwartungen. Der Aktienkurs stieg gleich um 10%. Auch weil bekannt wurde, dass man erstmals eine Dividende zahlen werde. Apropos, ich kann Tilman Gallas aktuelle Vorliebe für Dividenden durchaus etwas abgewinnen. Denn jetzt, wo viele Aktien schon so stark gestiegen sind und man nicht mehr mit so einem kräftigen Kurswachstum eigentlich rechnen kann, freut man sich natürlich umso mehr über stabile oder vielleicht sogar auch höhere Dividenden. Regelmäßige Auszahlungen machen jedenfalls dann Sinn, wenn man einen Teil seines passiven Einkommens für seinen Lebensunterhalt verwenden möchte. Geht ja vielleicht auch beides, eine Dividendenstrategie mit Tech-Aktien? Da fragte ich Tilman Galla.
Okay, Microsoft zahlt schon, glaube ich, ein bisschen Dividende. Apple zahlt, glaube ich, ein ganz bisschen. Aber das sind ja nicht die großen Dividendenzahler. Ist dann Dividende eigentlich in Zeiten wie diesen ein Thema?
Einspruch?
Bitte.
Das sind mit die größten Dividendenzahler, wenn man mal die reine Summe nimmt. Ja. Microsoft schüttet 23 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus. Mhm. Apple ungefähr 20 Milliarden, das sind große Zahlen, aber natürlich bei 3 Billionen Unternehmen ist das auch von der Dividendenrendite her nicht so tosend. Aber ich glaube, das ist wichtig beim Dividendeninvestment, nicht nur auf die reine aktuelle Rendite zu schauen, sondern eben auch den Blick auf das Wachstum zu führen. Weil sonst ist man sehr, sehr schnell in der Value-Falle drin, dass Unternehmen halt eine hohe Dividendenrendite bezahlen, weil sie sonst keinerlei Wachstumsperspektive haben oder weil die Kurse so weit zurückgekommen sind, weil die Geschäftsfelder wegbrechen und die Zukunftsentwicklung sehr trübe ist. Ich glaube, es ist wichtig, beides zu vereinen. Auf der einen Seite ausschüttungsfreudige Unternehmen, eine hohe Rendite, die man einträgt, aber auch die Wachstumsperspektive. Und das sind beispielsweise selbst Unternehmen wie Microsoft, die zurzeit aktuell eine relativ niedrige Dividendenrendite haben, auch wenn sie vom Gesamtvolumen große Ausschütter sind, ist das eben etwas, was wir attraktiv finden, weil sie eben in die hohe Rendite hineinwachsen.
Also die haben noch Potenzial, Dividendenkaiser zu werden und
immer weiter zu steigen.
Okay, und das ist aber dann schon eine Veränderung bei der Dividendenpolitik, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Banken nehme, das sind ja typische Dividendenzahler, aber da ist ja das Wachstumsperspektive nicht so groß bei dem Segment. Oder wenn ich an Coca-Cola denke oder auch mal an McDonald's, also dann müsste man ja da auch umdenken, wenn man eine Dividendenstrategie hat.
Ich glaube, es ist wie bei vielen so im Leben, die Mischung macht's, dass man so eine Vereinbarung findet zwischen alter Ökonomie und neuer Ökonomie. Und der Vorteil auch für einen Dividendeninvestor ist es dann auch, wenn man das zusammen betrachtet. Wenn man beide Unternehmen, auch Unternehmensarten auch für das Investment interessant findet, also eben eher jetzt die höheren Dividendenrenditentitel, die oftmals etwas weniger Wachstumspotenzial haben, oder auf der anderen Seite die mit etwas niedrigeren, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Wenn man beides berücksichtigt im Portfolio, macht man sich nicht mehr so stilabhängig. Und das hat zur Enttäuschung auch vielen Dividendeninvestoren in den letzten 5-6 Jahren geführt, dass sie mit diesem Wachstumstrend völlig ins Hintertreffen geraten sind, weil sie zu sehr auf der Value-Seite verhaftet waren. Aber wenn man da eine gewisse Mischung findet und sagt, ja, wir wollen Wachstum drin haben, aber trotzdem einen Schwerpunkt auch mit Dividendenrendite, da ist man da nicht so exponiert und verursacht vielleicht dann auch bei den Investoren, die in dem Fonds sind, etwas weniger Unruhe.
Und bei den Dividenden ist es aber trotzdem so, die sollten wahrscheinlich nicht von der Substanz bezahlt werden, oder was sind da Ihre Kriterien?
Also Substanzausschüttung ist im seltensten Fall wirklich interessant. Es ist wichtig, dass natürlich die Bewertung stimmt, dass was ausgeschüttet wird, entsprechend auch Stabilität verheißt. Mhm. Also dass eine Dividendenstabilität da ist und wie ich vorhin gesagt habe, am besten auch ein gewisses Wachstum da ist. Aber das ist eben auch vom Management des Unternehmens her, ist da das Unternehmen aufgerufen, natürlich auch die richtige Balance zu finden. Mhm. Weil es gibt ja die goldene Regel, je mehr Wachstum da ist im Unternehmen, desto mehr sollte reinvestiert werden in das Wachstum und nicht ausgeschüttet. Aber wenn die Wachstumsopportunitäten weniger werden, ist es natürlich dann besser, das überschüssige Kapital, was man hat, dann auch an die Aktionäre dann auch wieder auszuschütten, ob es jetzt über die Dividenden oder eben auch über die Aktienrückkäufe sind.
Aber sehen Sie da eigentlich Ausschüttungsquoten, wo Sie sagen, okay, die sind mir zu hoch oder setzen Sie da ein Limit oder hängt das immer vom Markt?
Das nicht unbedingt. Es ist von den Ausschüttungen, es muss Sinn machen. Also es muss eine verlässliche Dividendenpolitik sein und es muss dann auch zum Wachstumsprofil des Unternehmens passen. Was natürlich für einen Dividendeninvestor nicht in Frage kommt, ist eine Ausschüttungsquote von null. Also wer keine Dividenden zahlt, ist halt dann auch in dem Fall halt kein Dividendenunternehmen. Mhm. Also das ist dann etwas, wo man sicherlich einen harten Cut dann auch macht.
Gibt es ja nicht für Dividendenfreunde in Amerika gerade eine Sonderkonjunktur, weil ja Biden eine Steuer auf Aktienrückkäufe, das ist ja die Alternative für ein Unternehmen, gesetzt hat. Und die auch, sollte er dann an die Macht kommen, ja noch, glaube ich, auf 3 oder 4% wollte er sie ja noch erhöhen. Jetzt ist es ja, glaube ich, 1%. Das ist ja verkraftbar. Aber sieht man da schon eine Reaktion der Unternehmen, dass sie in Richtung Dividendenzahlen statt Aktienrückkäufe kommen? Oder ist die Steuer da nicht wirklich ausschlaggebend?
Ganz interessantes Thema. Wir sehen aktuell noch keinen Impact in den USA. Mhm. Das heißt also, diese 1%ige Steuer scheint jetzt nicht ausreichend zu sein, um da grundlegend was an der Ausschüttungspolitik auch amerikanischer Unternehmen was zu ändern. Also wir sehen zurzeit am Markt noch keinen Effekt, aber es ist sicherlich eine ganz spannende Debatte. Wo ist dann die Schmerzgrenze? Wo fängt es dann an? Ist es bei 4%? Ist es bei 5? Wo fängt es dann an zu kippen? Also das könnte eine interessante Entwicklung werden dann für das nächste Jahr.
Was ist denn der Vorteil von einer Dividende gegenüber einem Aktienrückkauf, außer dass ich halt was ausgeschüttet kriege sofort?
Es ist halt eben auch direkt zuordnenbar. Mhm. Aktienrückkäufe, die spiegeln sich dann natürlich dann auch in Kursgewinnen wieder, aber manchmal lässt sich nicht genau zuordnen, was ist jetzt von den Aktienrückkäufen als Kursgewinn und was ist jetzt über den Markt geschehen. Es ist eine verlässliche Zuordnung. Und dann, was ist der Charme auch der Dividende? Es kann helfen, auch die Liquiditäts- und die Cashflow-Bedürfnisse auch der Investoren dann auch damit zu decken.
Ah ja, das stimmt.
Und das ist ja auch, jeder hat Liquiditätsanforderungen für sein Vermögen und auch für sein tägliches Leben, gerade auch dann mit Blick auf die Altersvorsorge.
So ein Auszahlungsprofil.
Ist man durchaus manchmal auch zusätzlich zur gesetzlichen und betrieblichen Rente, ist man davon auch angewiesen, dass man eben auch über das Kapitalinvestment dann auch nochmal regelmäßige Erträge bekommt. Und da ist die Dividende sicherlich auch ein geeignetes Instrument dazu.
Mhm. Wer sind denn überhaupt die großen Dividendenzahler momentan und ändert sich da was?
Ja, neben den großen Tech-Titeln, die natürlich sehr viel Cash generieren und ausschütten, sehen wir starke auch Dividendenrenditen, wenn man das jetzt mal Richtung Dividendenrenditen uns orientieren, wo wir sagen, das hat durchaus auch eine gewisse Nachhaltigkeit, beispielsweise der europäische Finanzsektor. Mhm. Also da gibt es durchaus auch sehr gute Dividenden zu erzielen. Der Energiesektor, der Rohstoffsektor, die sind Bereiche, die sehr ausschüttungsfreudig sind, wo hohe Dividenden auch zu verdienen sind. Das sind sicherlich weltweit gesehen momentan mit so die interessantesten Bereiche, neben den Klassikern dann teilweise dann im Versorgersektor, die wir sehen.
Und wenn man jetzt an die Deutsche Post oder die Österreichische Post denkt, das sind auch gute Dividendenzahler, aber da haben Sie gesagt, das reicht heutzutage nicht mehr. Es muss auch eine Wachstumsdeutung
sein. Es muss eine Wachstumsperspektive da sein. Mhm. Und wenn die da ist, dann kann man auch in eine österreichische und deutsche Post investieren. Wenn sie nicht so vorhanden ist, dann muss man wirklich nochmal genau durchrechnen. Macht die Ausschüttungshöhe allein bei null Wachstum Sinn im Portfolio, dass man das dazu nimmt oder nicht? Da muss schon extrem billig sein, dann auch vom Wert, dass sich das dann lohnt.
Gibt es eigentlich Untersuchungen, dass man sagt, Unternehmen, die regelmäßig, kontinuierlich Dividenden bezahlen, ich denke da jetzt eben an Procter & Gamble, Nestle etc., dass die dann auch produktiver sind oder effizienter arbeiten, weil sie müssen ja praktisch bessere Margen generieren, wenn sie immer was auch ausschütten müssen davon, weil wenn sie weiter, oder investieren die dann einfach weniger?
Es ist, ich denke, es ist so eine Beidseitigkeit, die stattfindet. Auf der einen Seite ist die Dividende und die Dividendenentwicklung auch ein Signal an die Außenwelt über ja, das Verdienst und Potenzial und über das Verdienstlevel dann auch das Gewinnlevel des Unternehmens. Weil bei der Dividende wird's dann ernst, ja. Also bei vielen oder bei manchen Bereichen, wenn Gewinne ermittelt und ausgewiesen werden, gibt es sehr viel buchhalterischen Spielraum, ja, wo man da etwas schönen und frisieren und da etwas hin. Aber wenn es dann tatsächlich an Geldausschüttung geht, kommt es halt zum Schwur. Ja? Entweder ist Geld da oder es ist nicht da.
Okay.
Und das ist für uns durchaus ein wertvolles Signal, also dann auch richtig von Unternehmen. Und deshalb reagieren Märkte nachweislich sehr verstimmt, wenn Unternehmen Dividenden kürzen oder gar streichen. Mhm. Und nicht nur bei Ankündigung, sondern Monate darüber hinaus. Mhm. Und weil einfach die Investoren dann sagen, wenn dann schon die Dividende gekürzt wird oder gestrichen, dann muss etwas wirklich im Argen liegen vom Geschäftsbereich, was nicht nur kurzfristig zyklisch ist, sondern eben etwas struktureller ist.
Ja, man munkelt ja, dass deswegen die Amerikaner lieber Aktienrückkäufe bevorzugen, weil man da das natürlich dieses Problem nicht hat.
Da hat man einen gewissen Puffer. Dann stellt man erstmal die Aktienrückkäufe ein, bevor man tatsächlich dann sich an die Dividende heranwagt. Das ist sicherlich auch nochmal ein probates Mittel, das etwas zu steuern und den Worst Case dann der Dividendenkürzung erstmal zu vermeiden.
Zinseszins statt Dividenden. Aber machen Dividenden tatsächlich auch für junge Menschen Sinn? Denn wenn ich mir etwas ausschütte, verzichte ich für diesen Betrag ja auf den Zinseszins, den ich bei einer Wiederveranlagung der Ausschüttung hätte. Die Zinsen auf die Zinserträge wirken umso stärker, je länger ich veranlage, und als junger Mensch habe ich nun mal einen längeren Anlagehorizont. Den verlorenen Zinseszins bei Ausschüttungen zeigt dieses Rechenbeispiel. Nehmen wir einmal an, der Wert eines Fonds steigt über 10 Jahre jedes Jahr um 7%. 4% der Wertsteigerung ergeben sich aus Kursanstiegen und 3% sind Dividenden. Nehmen wir weiters an, ich investiere 10.000 Euro in diesen Fonds. Lasse ich mir die 3% Dividenden jährlich ausbezahlen, komme ich nach 10 Jahren insgesamt auf 3.602 Euro Dividenden und 4.802 Euro Kursgewinne. In Summe gewinne ich also 8.404 Euro. Würde ich hingegen eine thesaurierende Variante des Fonds wählen, käme ich durch den Zinseszinseffekt auf einen deutlich höheren Gewinn von 9.672 Euro. Und was sagt Tilman Galler zu Dividenden und Altersvorsorge?
Ich kann nur den Punkt machen, dann gerade auch mit Dividendeninvestments, Dividendensparen, Sparplänen hin mit Blick auf die Rente. dass eine der Grundvoraussetzungen halt auch wichtig ist, bis wir dann in die Rente kommen, auch der Vermögensaufbau. Mhm. Und da ist gerade auch vom Langfristpotenzial die Aktie, die Dividende zusammen eben dann auch mit den anderen, auch festverzinslichen Titel, am besten auch in einem gewissen Mischfondsformat, ist das durchaus ein sehr geeignetes Mittel. Denn das wird immer unterschätzt, was man tatsächlich an Kapital braucht, dann auch fürs Alter.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.
Was natürlich an sehr vielen Variablen hängt, natürlich auch erstmal für jeden ist das Wichtigste, wenn er ins Alter kommt, von der Arbeit in die Rente, dass er eigentlich so seinen Lebensstil beibehalten kann. Mhm. Und deshalb ist es halt immer natürlich wichtig, was ist so die Ausgangslage, ja? Und was brauche ich an Kapital, bis ich 65 bin, bis ich dann in das Rentenalter komme, um dann einigermaßen meinen Lebensstil zu halten. Und da gibt es schon ein paar ganz interessante Größenordnungen, die wir mal für die USA berechnet haben, aber die durchaus von so einen gewissen Leuchtturm auch für uns geben. Zum Beispiel für Einkommen, die jetzt 50.000, in dem Fall Dollar oder Euro betragen, der braucht oder die Familie braucht dann, wenn sie 65 sind, ein Kapital von mindestens 200.000, um da nicht enorme Einbußen dann zu erleben. Also bis das muss sein, angespart werden können. Und je höher dann auch das Gehalt und das Anspruchsniveau ist, geht das dramatisch nach oben. Also auch wer zum Beispiel schon im 100.000er-Club ist und 100.000 pro Jahr verdient, um das Lebensstil zu halten, da ist die Anforderung bis 65, sollte er ein Vermögen angespart haben von deutlich über 700.000 Euro in dem Fall. Mhm. Und das zeigt schon, und da ist es halt wichtig, dass man dann auch längerfristig dann ins Risiko geht, dass man eben dann auch in die Aktie geht. Und da kann eben gerade auch der Dividendenstil durchaus Erträge, aber teilweise eben auch nachhaltig mehr Erträge sogar zusätzlich zur Aktienrendite dann auch erwirtschaften.
Und ich habe den Herrn Barth mal gefragt und habe mir das jetzt kurz vorher noch ausgerechnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro haben möchte und das Vermögen nicht anknabbern möchte an Dividenden, dann muss ich aber auch schon so ungefähr bei einer Performance von 5% oder habe ich, glaube ich, genommen, muss ich dann aber schon 300.000 Euro in so einen Dividendenfonds reinstecken, damit ich mir da 1.000 Euro rausnehmen kann. Ist da Ihre Antwort, dass man nicht nur auf Dividenden setzen sollte, sondern würden Sie Dividenden nur beimischen einem privaten Portfolio?
Es ist halt wichtig, eine Mischung auch zu finden zwischen risikobehafteten und risikoärmeren Vehikeln. Mhm. Und langfristig ist das Aktieninvestment zumindest nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte immer positiv gewesen. Mhm. Aber es hat durchaus mal Phasen gegeben, wo sogar auf 10-Jahres-Sicht eine Aktienrendite per annum negativ war. Mhm. Und gerade auch für solche Phasen benötigt man auch eine gewisse Diversifikation, einen gewissen Stabilisator. Und da hilft einem jetzt zumindest auch nach den Zinsanpassungen, die jetzt stattgefunden haben, auch die Rentenseite wieder mehr. Mhm. Und deshalb da einen gewissen balancierten Ansatz. Man kann es möglicherweise sogar auch noch mit einem gewissen Lebenszykluskonzept verbinden, dass man in jüngeren Jahren, wenn die Rente noch weit weg liegt, einen sehr viel höheren Aktienanteil hat. Aber je näher dann das Renteneintrittsalter kommt, desto stärker investiert man dann eher in die festverzinslichen Bereiche. Das kann dann eben dann auch helfen, dann auch die Erträge zu erwirtschaften, die man sich verspricht. Und die sind gar nicht so schlecht. Also wir machen ja diese Übung auch immer für unsere Kunden einmal im Jahr mit unseren Langfristannahmen, den Long-Term Capital Market Assumptions. Da sehen wir jetzt für 10 bis 15 Jahre das Potenzial für einen Euro-Investor von 5,3%. Wer eben 60% in Aktien und 40% in Renten investiert. Und das ist nicht schlecht.
Mhm. Und dann sollte über die Inflationsrate sein.
Richtig, genau. Und die haben also momentan so langfristig bei 2,2% taxiert für den Euro-Bereich. Mhm. Das sollte auch aus realer Kapitalsicht, ist es kein schlechter Ausblick. Mhm. Aber das Wichtigste ist eben, man muss halt die Entscheidung treffen, das zu tun und eben aus der Komfortzone raus, aus dem Geldmarkt raus, aus dem Cash raus und investieren. Und die zweite, mindestens genauso wichtige Entscheidung ist, das frühzeitig zu tun. Mhm. Dieser Zinseszinseffekt, der wird so unterschätzt.
Das stimmt.
Das heißt, teilweise, wer mit 25 schon anfängt, ist in einer so viel besseren Ausgangsposition für das Rentenalter wie einer, der erst mit 35 anfängt. Mhm. Der holt das fast nicht mehr auf, was der andere, der mit 25 angefangen hat, 10 Jahre angespart hat.
Aber wenn ich jetzt gerade ein junger Mensch bin, dann sollte ich mir ja auch nicht unbedingt Dividendenausschütter suchen allein, weil das ist ja auch eine Art von Zinseszinseffekt, wenn ich die Dividenden nicht rausnehme, sondern wenn ich einen thesaurierenden Fonds suche, wo das wieder veranlagt wird, oder?
Ja, natürlich sollte man dann erstmal schauen, dass man eine Wiederanlage betreibt, ja, dass man da nicht so langsam in diese Cashfalle hineingetrieben wird mit den ganzen Ausschüttungen. Das ist sicherlich in der Ansparphase hilfreich dann auch, wenn man das Cash dann reinvestiert oder sich dann auch gleich für eine thesaurierende, akkumulierende Anteilsklasse entscheidet.
Wenn wir uns jetzt nochmal die 12 bis 16 Monate, die nächsten anschauen, wie schaut es denn da mit Dividenden aus? Sehen Sie da die Gewinne nicht geringer, wie wir sie jetzt erst gesehen haben in den letzten Monaten? Und das wird ja wahrscheinlich auch die Dividenden reduzieren.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin durchaus der Meinung, dass die aktuellen Gewinnerwartungen jetzt von 8% wahrscheinlich etwas optimistisch liegen. Also wir gehen von der Wirtschaft aus, die sich verlangsamt, wo möglicherweise dann auch der Margendruck anfängt, auch wieder etwas zuzunehmen. Das kann durchaus dazu führen, dass die Unternehmen dann doch entgegen den aktuellen Erwartungen ihre Gewinne kaum steigern können. Aber selbst wenn es vielleicht in einem Worst Case zu einem leichten Gewinnrückgang kommt, die Ausschüttungsquoten zurzeit sind so niedrig. Die Unternehmen haben seit der Pandemie, nachdem sie sich kräftig erholt haben auf der Gewinnseite, die Ausschüttung nicht in dem Maße nachgezogen.
Warum eigentlich? Haben die genug zum Investieren gehabt oder haben sie Aktienrückkäufe gemacht? Oder
ich denke, auf der einen Seite gibt es teilweise einiges zu investieren. Da sind wir dann auch wieder bei dem Technologie- und KI-Thema. Aber es ist sicherlich auch, und das, so fing ja auch unser Gespräch an, mit den Rezessionsängsten und den Rezessionsgefahren, die da sind, dass da auf der Unternehmensseite durchaus eine gewisse Zögerlichkeit war, da jetzt an diesem wichtigen auch Signal der Dividende zu sehr nach oben das Rad zu drehen, nur um es dann möglicherweise dann im Fall der Rezession wieder nach unten zu drehen, was dann sehr viel negativer wäre für die Märkte in der Perzeption, als wenn man es erstmal gleich lässt. Und deshalb, dieser Puffer ist in diesem Zyklus jetzt relativ ausgeprägt. Also da muss auf der Gewinnseite schon richtig viel schief gehen, bevor wir auf breiter Basis Dividendenkürzungen sehen. Und das sollte dann gerade auch, selbst wenn das Konjunkturumfeld jetzt nicht ganz so rosig werden sollte, wie wir uns das momentan erwarten oder auch erhoffen, selbst dann sollten die Dividendentitel und die Dividendenausschüttung eine gewisse Stabilität haben und zumindest auch eine größere Stabilität als das, was wir in der Pandemie und als das, was wir in der Finanzkrise gesehen haben.
Das heißt, also Sie rechnen nicht wirklich mit höheren Dividenden, weil alle immer noch vorsichtig sind und immer noch mit der Rezession rechnen, aber Sie glauben nicht, dass dann der Schrauber nach unten gedreht wird?
Also wir rechnen erstmal mit der Dividendenstabilität, aber wenn wir dann auch mal in die Zukunft schauen, mal dann etwas weiter rausgehen, 3, 4, 5 Jahre, sehen wir durchaus dann auch ein Dividendenwachstum in der Größenordnung von durchaus 8% dann auch. Und das ist dann auch der Punkt, was dann die Dividenden und das Investment in Aktien auch so stark macht, auch in Ausschüttungsaktien. Ja, wir haben jetzt relativ hohe Anleihenrenditen, die da sind. Aber Renten heißen ja auch festverzinslich, weil eben die Verzinsung fest ist. Die bleibt jetzt. Und die Unternehmen, gerade auch die erfolgreichen, sind in der Lage, über die Jahre hinweg, auch wenn es Inflation gibt, Gewinne, Preise, zu steigern und damit auch die Ausschüttung zu steigern. Das heißt, wer heute dann eben ein Unternehmen kauft mit einer Dividendenrendite von vielleicht nur 2%, der kann auf das eingesetzte Kapital in 5-6 Jahren wahrscheinlich eine sehr viel höhere Verzinsung erzielen, als es jetzt eben der Fall ist, weil eben die Dividenden sich steigern und nach oben angepasst werden, während der Coupon bei einer klassischen Anleihe oder Staatsanleihe immer gleich bleibt. Man weiß dann eben, was man bekommt, aber man bekommt dann nicht mehr.
Das heißt, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich Dividendentitel umzuschauen, weil alle noch auf die Anleihenrenditen schauen, oder?
Also wir mögen Dividendenaktien zurzeit sehr gerne. Gerade auch noch unter dem Aspekt, dass jetzt die Zinsen jetzt eher nach unten gehen. Das war zumindest auch in den vergangenen Zyklen immer auch eine relativ fruchtbare Periode für die Dividenden. Und es ist auch ein Bereich, der vielleicht jetzt auch von der Bewertungsseite her nicht ganz so optimistisch gepreist ist, wie manch andere dann auch im Technologiebereich, die jetzt mit der KI-Welle kräftig nach oben gespült wurden.
Also da kann man sich umschauen.
Richtig.
Was sind generell die großen Anlagethemen für Sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Die großen Anlagethemen werden für uns sein, dass zukünftig die Inflationsrisiken wieder sehr viel gleichmäßiger verteilt sein werden. Wir haben es nicht nur wie im vergangenen Jahrzehnt damit zu tun, dass die Inflation eher chronisch zu niedrig ist und die Zentralbanken damit beschäftigt sind, über quantitative Maßnahmen immer die Inflation nach oben zu drücken, sondern es wird sehr viel gleichmäßiger verteilt sein. Und das hat Konsequenzen auch für das Portfolio. Also ich glaube, jeder hat gemerkt 2022, was ein Inflationsschock für ein traditionelles Portfolio bedeuten kann. Mhm. Dass nämlich Renten keinen Schutz bieten und dass es bei beiden Anlageklassen in den Keller gehen kann. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir dann eben mehr auch in die illiquideren, in die alternativen Investment uns Gedanken machen. Es laufen ja momentan auch die Bestrebungen auch der Industrie, dass man gerade auch alternative Anlagen wie Infrastruktur, wie Transport, teilweise auch Private Equity, dass man die für breitere Schichten investierbar macht. Und ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Thema werden dann auch in den kommenden Jahren. Ich sehe auch in den kommenden Jahren ein Abflauen des Passivierungstrends. Die Dispersion und die Bewertungsdivergenzen im Markt und die Konzentration enorm hoch geworden sind. Und das schließt sich dann auch wieder mit den Inflationsbildern. Wenn die Inflation auch wieder etwas beidseitiger ist, heißt es, der Zins wird grundsätzlich höher sein. Geld hat wieder einen Preis. Das heißt, auch wenn Geld einen Preis hat, wird es wieder sehr viel selektiver allokiert werden. Und das sollte gerade dann auch für die Selektion dann auch wieder ein fruchtbares Umfeld sein. Und das bedeutet am Ende des Tages auch, dass in gewissem Maße aktives Management, was diese Bewertungsdivergenzen nutzt und nutzen kann, da nochmal einen Mehrwert leistet. Und ich glaube, da gibt es gewisse Bereiche, wo dieser Trend schon einsetzt. Man sieht es im ETF-Bereich, wie es jetzt nicht nur mehr die passiven ETFs gibt, sondern wie aktive ETFs auf den Markt kommen, die teilweise durchaus erfolgreich über die letzten auch 10, 15 Jahre Mehrwert dann auch geliefert haben für die Investoren. Und ich denke, dass sich da der eine oder andere schon überlegt, ob ich jetzt wirklich in diese gewisse Kopflastigkeit des Aktienmarktes tatsächlich dann auch rein passiv investieren möchte. Oder ob ich vielleicht auch der Überzeugung gerate, dass sowohl in Europa als auch in den USA es mehr als 7 glorreiche Unternehmen gibt.
Aber das ist jetzt sehr spannend. Ist es wirklich nur ein Abtausch zwischen ETF und gemanagte Fonds? Was ist mit Robo-Advisors? Das war jetzt nicht erfolgreich bis jetzt, aber durch die hohe Weiterentwicklung im Bereich AI, was erwarten Sie sich denn von der Seite?
Das kann durchaus ein Bereich sein, der sich entwickelt. Aber es wird auch ein Bereich sein, der der koexistiert mit existierenden Strukturen. Also ich glaube, ich rechne da nicht mit einer Ablösung, dass jetzt der menschliche Investmentbereich komplett durch die Maschinen ersetzt wird. Ich meine, das ist wie im Portfolio-Management auch. Wir haben Quant-Manager, wir haben Fundamental-Manager und die kommen wunderbar nebeneinander aus. Und wer gut ist, bekommt Geld. Wer nicht gut ist auf beiden Wegen, der kriegt halt kein Geld, mittel- bis langfristig. Und da wird sich sicherlich etwas tun, dass da von der Robo-Seite der eine oder andere erfolgreich sein kann. Aber es wird da duale Strukturen geben und beide haben ihre Vor- und Nachteile.
Ja, dann hoffen wir doch, dass es nächstes Jahr und in die folgenden Jahre noch aktive Manager gibt.
Da bin ich fest davon überzeugt.
Herzlichen Dank, Herr Galler. Es war wie immer ein Vergnügen mit Ihnen. Dankeschön.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.